Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Heute kann ich nicht sagen, hallo Sidonie, wie geht's dir? Weil ich weiß, ihr geht's nicht so gut. Sidonie ist leider ein bisschen krank und lässt sich in dieser Folge entschuldigen. Das heißt, ich muss hier ganz alleine durch. Aber ich bin ja nicht allein. Ich bin ja hier mit euch und ich hoffe, euch geht's gut. Heute haben wir auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht um die digitalen und leistungsfähigen Infrastrukturen, denn die sind das Rückgrat der Digitalisierung. Das betonen wir hier im Podcast schon eine ganze Weile. Es ist auch klar, denn um die flächendeckende Nutzung von Zukunftstechnologien wie KI oder vielleicht auch Telemedizin oder autonomem Fahren in Deutschland zu ermöglichen, muss der Ausbau von Mobilfunk- und Glasfasernetzen vorangetrieben werden. Da geht es um Datenraten, da geht es aber auch um Latenzzeiten. Ein zentraler Akteur bei dem Ausbau der Gestaltung fairer Rahmenbedingungen ist hier neben der Politik auch die Bundesnetzagentur. Ihre Aufgabe ist die Regulierung von Infrastrukturen als unabhängige Behörde, denn, so schreibt sie es auf ihrer eigenen Website, die Interessen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nicht immer deckungsgleich. Auch das ist uns an der einen oder anderen Stelle schon mal aufgefallen. Die Behörde nimmt daher eher so eine Moderationsrolle ein und spricht mit der Branche, um unter anderem den Übergang von Kupfer zu leistungsstarken Glasfasernetzen zu gestalten. Da stecken wir ja mittendrin, also ich fürchte noch nicht ganz in der Mitte, aber wir sind dabei. Naja, darüber, was die Digitalwirtschaft beim Netzausbau sich wünscht, darüber spreche ich in dieser Folge mit meinen Gesprächspartnern. Aber wie immer gibt es erstmal einiges Spannendes Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
In unserer ersten News heute geht es ums liebe Thema Geld, denn ohne das läuft auch in der Politik nichts. Die Europäische Union hat ihren Haushalt für das kommende Jahr festgelegt. Knapp 200 Milliarden Euro stehen für 2025 bereit. Ein besonderer Fokus liegt auf Innovation, Digitalisierung und dem Binnenmarkt. Das ist sehr schön. In diesem Bereich wurden die Mittel im Vergleich zu einem früheren Entwurf im Juni des Jahres sogar leicht aufgestockt. Rund 21,5 Milliarden Euro sind hier für neue Projekte vorgesehen, während etwas über 20 Milliarden Euro tatsächlich ausgezahlt werden sollen. Nach der Einigung der Unterhändler von EU-Parlament und Mitgliedstaaten fehlt jetzt nur noch die offizielle Bestätigung. Das ist aber mehr ein formaler Akt. Ursprünglich hatte die EU-Kommission einen ähnlich hohen Etat vorgeschlagen. Die Prioritäten waren da aber Klimaschutz, Digitalisierung und mehr strategische Unabhängigkeit für Europa. Ein ehrgeiziger Plan, der nun auf den Weg gebracht werden soll. Tja, seit dem Bruch der Ampelkoalition Anfang November herrscht weitestgehend politischer Stillstand. So zumindest der Eindruck. Einige wenige Gesetze werden im Bundestag allerdings noch behandelt, so auch das Daten-Governance-Gesetz, DGG. Zur Anhörung des DGG war ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Sümer als Sachverständiger geladen. Als Wirtschaftsvertreter hat er hier die Wichtigkeit klarer Zuständigkeiten bei der Umsetzung des Europäischen Data Governance Act betont, der Teil der europäischen Datenstrategie und Grundlage für das deutsche Datengesetz ist. Ziel des Gesetzes ist es, eine europaweit einheitliche Rechtsgrundlage für Datenvermittlungsdienste und datenaltruistische Organisationen zu schaffen und die Verfügbarkeit sowie die gemeinsame Nutzung von Daten zu erleichtern. Dafür ist es aus Sicht vom ECO essentiell, die Schnittmenge mit den anderen europäischen Digitalgesetzen, wie zum Beispiel dem Data Act oder dem AI Act, mitzudenken und eine harmonisierte Umsetzung aller Mitgliedstaaten voranzutreiben, damit wir nicht wieder den Flickenteppich kriegen. Darüber hinaus müssen attraktive Bedingungen für Unternehmen geschaffen werden, indem zum Beispiel die Gebühren für KMU gering gehalten werden und die verantwortliche Behörde, vorgesehen ist hier, wir hörten gerade schon von ihr, die Bundesnetzagentur, sinnvoll in bestehende Aufsichtsstrukturen integriert wird, um wirklich auch eine praxisnahe und effiziente Durchsetzung zu gewährleisten und nicht den Aufwand noch unfassbar viel größer zu machen. Und unsere letzte News, die ist eher so eine Art Stimmungsbild. Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVE hat der ECO-Verband 500 IT-Entscheiderinnen und Entscheider befragt, wie sie zu Quantentechnologien stehen. Denn die Technologie ist dabei, das klassische Computing nachhaltig zu verändern und bietet Chancen, die unsere Vorstellung von Effizienz und Sicherheit neu definieren. Während klassische Computer die Grundlage der heutigen digitalen Infrastruktur bilden, wir erinnern uns, Northern Moore, eröffnet die Quantentechnologie eine völlig neue Dimension. Quantencomputer nutzen die sogenannten Qubits, die in der Lage sind, komplexe Berechnungen in Sekunden durchzuführen, für die selbst heutige Supercomputer Jahre benötigen würden. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen hier von hochpräziser medizinischer Forschung über die Optimierung globaler Logistiknetzwerke bis hin zu bislang unerreichbaren Standards in der Cybersicherheit. Nichtsdestotrotz zeigt die Befragung, dass derzeit noch Unsicherheit in deutschen Unternehmen herrscht, wenn es um das Thema Quantentechnologie geht. Könnte daran liegen, dass es auch nicht so leicht ist, die zu verstehen. Ein Drittel, 33,3% der Befragten, sieht da unklare Anwendungsfälle als größte Hürde bei der Einführung von Quantentechnologie. 26,9% halten auch das fehlende Fachwissen für ein Problem, genau. Gleichzeitig erwarten jedoch 26,3%, dass die Technologie in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen starken Einfluss auf ihre Branche haben wird. Davon gehe ich auch mal aus. Wobei erst kommt wohl, so die Experten, das neuromorphe Computing in die Fläche und dann die Quantencomputer. Es ist also auf jeden Fall nicht verkehrt, sich frühzeitig mit dem Thema Quantentechnologie auseinanderzusetzen. Eine Möglichkeit dafür bietet das Eco-Event Quantentechnologie, die nächste Stufe der digitalen Revolution, am 28. November in Frankfurt. Den Link dazu, den packe ich einfach noch in die Shownotes. Wie steht's zurzeit um den Netzausbau in Deutschland? Die Frage treibt uns immer wieder mal um. Zahlen der Bundesregierung zufolge sind 92% der deutschen Landesfläche seit 2023 mit dem Mobilfunkstandard 5G versorgt. Gigabit-Anschlüsse sind für etwa 74% aller Haushalte verfügbar. Wie viel Gigabit wird da drin lieber nicht erwähnt? Und Glasfaseranschlüsse gibt es für etwa 30% der Haushalte. Das sind erstmal Zahlen. Über die genaue Bedeutung dieser Zahlen werden wir im Laufe dieser Folge auf jeden Fall noch einiges hören. Klingt nämlich erstmal gar nicht so schlecht. Aber zumindest, wenn man auf die Ziele der noch amtierenden Bundesregierung guckt. In ihrer Gigabit-Strategie ist eine Versorgung aller deutschen Haushalte mit Glasfaser bis 2030 vorgesehen. Das ist nicht mehr allzu viel Zeit. Das entspricht nämlich auch den von der EU-Kommission gesteckten Zielen im Weißbuch zur Zukunft der digitalen Infrastruktur. Dies sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bis 2030 ihre Kupfernetze abschalten. Stichwort Kupfer-Glasfaser-Migration. Darüber, wie diese in Deutschland voranschreitet und ob wir die gesteckten Ziele beim Netzausbau in Deutschland überhaupt erreichen können, naja, darüber habe ich mit unserem ersten Gast hier im Ohr am Netz gesprochen.
Im Gespräch.
Natürlich spielt im Eco das Thema Infrastrukturen und Netze eine zentrale Rolle. Deswegen bin ich sehr froh, dass heute Klaus Landefeld bei uns im Podcast ist. Er ist Teil des Eco-Vorstands für den Themenbereich und teilt mit uns seine Einschätzung zum aktuellen Status quo in Sachen Infrastruktur. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, lieber Klaus. Hallo.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Trotz guter Fortschritte beim Glasfaser- und Mobilfunkausbau, wobei ehrlich gesagt, bei mir liegt Glasfaser hier im Haus, aber wann der Anschluss kommt, weiß ich noch nicht so richtig, erscheint das politische Ausbauziel von 100% für 2030 wirklich fraglich. Was sind denn aus eurer Sicht die Gründe dafür? Woran liegt es, dass die nicht vorankommen? Warum schalten die meinen Anschluss nicht frei?
Warum schalten sie deinen Anschluss frei? Das ist eine gute Frage, kommt so ein bisschen auf den Anbieter an. Die wirklichen Gründe, warum wir so weit hinten dran sind, liegen natürlich daran, dass wir es in den Nullerjahren verbockt haben. Ich kann es nicht anders nennen. Ja, wir haben den Glasfaserausbau nicht direkt angefangen, als andere Länder angefangen haben, die in 2000, 2002 angefangen haben und haben erst uns nach 2010 wirklich überlegt, oh, wir müssen da viel machen. Dann haben wir noch den Weg Vectoring begangen, also sprich erstmal den Ausbau fürs Kupfernetz und erst so ab 2014, 15 ist wirklich der Glasfaserausbau in Deutschland so richtig gestartet. Und diese Zeit lässt sich schlecht aufholen, wenn man noch dazu aufwendige Genehmigungsprozesse hat. Tatsächlich ist ein Problem, wir haben erstmal auf dem Land gebaut, sind auch immer noch dabei. Das heißt, da war natürlich ein großer Bedarf, weil dort andere Technologien nicht gut funktioniert haben. Aber man legt halt viel Glas für wenig Leute, die man anschließt. Hätte man in den Städten begonnen, hätte man eine viel höhere Dichte, hätten wir auf dem Papier eine viel höhere Nummer natürlich. Ist auch richtig, aber das sind so die Hauptgründe, warum wir so eine niedrige Quote haben momentan.
Okay, aber es geht voran. Man hört auch immer wieder von neuen Technologien, auch beim Verlegen der Glasfaserkabel bzw. Leerrohre. Die werden mittlerweile ja unterirdisch quasi langgeschossen. Man muss nicht mehr überall alles aufbuddeln. Und ich meine, letztendlich wird der Ausbau dafür sorgen, dass wir dem Traum der Gigabit-Gesellschaft ja ein deutliches Stückchen näher kommen. Aber wie schaffen wir es schneller? Also welche Maßnahmen sind aus Betreibersicht entscheidend, damit der Ausbau schneller vorangeht? Müssen wir erstmal als User alle sagen, wir wollen Glasfaser? Oder sind wir erstmal raus, bis endlich freigeschaltet wird?
Naja, zunächst mal müsstest du dich tatsächlich von dem Begriff der Gigabit-Gesellschaft verabschieden. Nein, weil das ist ein weiteres Teil des Problems. Natürlich, da man diese Geschwindigkeit noch mit anderen Technologien erreicht, hat man nicht zu 100% auf Glasfaser gesetzt. Und für die Zukunft, also wenn wir nicht über Gigabit, sondern 10 Gigabit oder noch schnellere Anschlüsse dann reden, da muss das dann tatsächlich Glasfaser sein. Und die Bundesregierung hat sich selber so ein bisschen was vorgemacht damit, dass wir, wenn man über reine Gigabit-Anschlüsse redet, eine sehr hohe Rate haben. 70%, 75%, 80% der Haushalte können tatsächlich Gigabit bekommen, aber halt nicht auf Glasfaser. Und das ist Teil des Problems, das wir haben. Und jetzt muss man halt zusehen, dass der Glasfaserausbau wirklich stattfindet. Dazu gehört zu einem guten Teil, weil wir immer über die Förderung reden, über Gigabit-Förderung, aber zum guten Teil würde dazu gehören, weil da haben wir in Deutschland tatsächlich noch die größte Lücke, dass man auch in den Städten anfängt, systematischer Glasfaser auszubauen. Da haben wir ein großes Manko, aber da haben sich jetzt natürlich die großen Player aufgeschwungen und sind dort jetzt auch eingestiegen und bauen da auch sehr viele.
Das Problem gerade in so Städten wie Berlin ist ja zum Beispiel, dass man so sehr viele sehr alte Häuser hat. Das heißt, man muss ja auch wirklich bis in jede Wohnung neue Kabel ziehen oder Rohre legen. Das ist natürlich was nochmal extrem ausbremst, weil da sind ja dann wieder die Immobilieneigner oder Verwalter irgendwie gefragt. Das heißt also, das dürfte ordentlich Tempo weiter rausnehmen, oder?
Das ist völlig richtig. Das geht sogar so weit. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass wir so viele Homes Passed haben, aber nicht Homes Connected. Das ist ein bisschen das Problem, was du für mit einem nicht aktivierten Anschluss gesprochen hast. Das geht so weit, dass in manchen Regionen die Glasfaser an Mehrparteienhäusern einfach vorbeiführt, aber man kein wirkliches Konzept hat, diese Gebäude anzuschließen, weil da ist es aufwendig. Wenn das so ein Einfamilienhaus ist, ist es einfach. Legst die Glasfaser in den Keller, schließt sie an, fertig. Wenn du in einem Haus gehst, wo du 20 Parteien, 40 Parteien hast oder sowas ähnliches, dann hast du ein Riesenproblem. Da musst du komplett diese Verkabelung im Haus machen. Da finden sich auch nicht so einfach Wege. Da muss meistens richtig aufwendig dann durch die Treppenhäuser realisiert werden. Und da spielen viele Gebäudeeigentümer nicht mit. Da gibt es auch im Moment noch keine richtige Rechtsgrundlage für, dass sie das tun müssen oder dass auch das Gebäude überhaupt angeschlossen wird. Mhm. Also uns fehlt momentan so ein bisschen diese Verpflichtung dazu, das Gebäude anzuschließen und das auch irgendwie auszubauen. Das haben wir nicht. Da könnte man vielleicht was machen. Aber sind wir natürlich bei dem Eingriff ins Eigentumsrecht riesengroßes Problem. Und wie gesagt, für die ganz großen Gebäude fehlt oft auch noch so ein Konzept, wie das dann realisiert wird, weil da müsste man dann ja hunderte von Fasern in den Keller legen oder eine Einheit im Gebäude bauen. Und das passt nicht so ganz zu dem Ausbau, wie wir ihn momentan realisiert haben.
Aber Klaus, wir müssen ja irgendwie vorankommen. Kommen wir mal zum Thema Kupfer. Das hast du ja schon erwähnt. Wir haben damals in den Nullerjahren zu stark auf Kupfer gelegt, weil Kupfer kann alle unsere Probleme lösen, haben wir uns erzählen lassen und wir haben es geglaubt und dann haben wir noch gewettert und gemerkt, irgendwann ist Schicht im Schacht. Aber Kupfer liegt ja quasi überall an. Gäbe es nicht eine sinnvolle Kombination, dass man irgendwie an den Stellen, wo Glasfaser Homes Passed hat, irgendwie dann doch die Verbindung zu Kupfer schafft und dann zumindest im Haus über Kupfer an Glasfaser draußen auf der Straße geht? Ich meine, das müsste zumindest viele Anschlüsse ja auch deutlich beschleunigen, oder?
Na, das wurde ja gemacht. Zum Beispiel in München wurde sowas realisiert, wo dann mit einer Einheit im Keller gearbeitet wird, man im Gebäude dann Kupfer verwendet und Glasfaser, das ist dieses Fiber to the Basement, wenn man das liest, FTTB. Das ist genau diese Anschlussvariante, wo dann im Gebäude über entweder die Telefonleitung oder über das Fernsehkabel dann im Gebäude verteilt wurde. Da erreicht man dann auch Gigabit-Geschwindigkeiten. Aber das ist halt trotzdem kein echter Glasfaseranschluss und auch nicht wirklich zukunftsfähig. Das sind Übergangstechnologien, die dann irgendwann wieder umgebaut, wieder abgebaut werden müssen. Und irgendwann wird man dann die Glasfaser doch im Haus realisieren müssen. Im asiatischen Raum ist es mittlerweile Standard, dass alles auf 10 Gigabit umgebaut ist. Die sind fast fertig damit. Und auch in China zum Beispiel die neuen Anschlüsse, das sind alles 10 Gigabit-Anschlüsse. Das kann man mit diesen Technologien nicht mehr erreichen. Und auch in Deutschland müssen wir da hinkommen. In Niederlande gibt es schon viele Anschlüsse dieser Art. In der Schweiz gibt es schon ganz viele Anschlüsse dieser Art. Und wenn das bei uns auch ausgerollt werden muss, dann muss halt doch Glasfaser bis zum Kunden führen, also bis in die einzelne Wohneinheit rein. Und das würde das Problem nur ein bisschen verschieben.
Okay, also wir haben das Problem, wir haben es verpennt in den Nullerjahren. Wir ziehen nach, brauchen aber lange, weil wir sind Deutschland. Das heißt, wir haben extrem komplizierte Regularien und Gesetze und Möglichkeiten, überhaupt hier die Erde auf- bzw. ins Haus reinzukommen. Deswegen nochmal meine Frage, 100% Ziel für 2030, für wie realistisch hältst du persönlich das?
Also 100% für 2030 ist absolut unrealistisch. Das wird nicht passieren. So viel Bagger haben wir gar nicht, um es mal so rum auszudrücken. Es ist kein Ziel, das irgendwie noch erreicht werden könnte. Die Frage ist, fokussieren wir den Ausbau jetzt mal nicht auf die Gebiete, wo eine sehr geringe Dichte von Gebäuden und von Einwohnern ist. Es ist natürlich frustrierend dafür, das ist völlig klar, aber wir müssten uns halt jetzt mal fokussieren, dass man wirklich in den Städten ausbaut, also außerhalb des geförderten Bereiches. Hier würde die Politik natürlich durch vereinfachte Genehmigungsverfahren auch in den Städten sich bewegen können. Ist aber natürlich ein föderales Problem, ne? Also um das auch mal zu sagen, das spielt hier ganz stark rein, weil Baurecht ist Landesrecht, ja, und das ist in jedem Bundesland ist ein bisschen anders. Die sind auch unterschiedlich weit in der Frage, wie vereinfacht sind die Verfahren. Da könnte man einen Fokus drauflegen, dass das eben weitergeht. Ist Bundesnetzagentur auch dran, muss man ganz klar sagen. Aber im Endeffekt gibt es einen ganz wichtigen Effekt, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Das ist nämlich tatsächlich, dass die Dienste kommen müssen, die Glasfaser auch erfordern. Solange die Nutzer sagen, reicht mir, ist das Ganze. Wir haben mehr Anschlüsse, als wir haben könnten. Wir haben also 30% von Wohneinheiten, an denen ungefähr Glasfaser momentan vorbeiläuft. Nur 10% nutzen es momentan. Das heißt, hier muss viel passieren. Es gibt tatsächlich so eine magische Zahl im Netz. Das sind so ungefähr 30% der Anschlüsse. Wenn die auf einer hohen Geschwindigkeit sind, dann werden Dienste ausgerollt, die diese hohe Geschwindigkeit auch brauchen. Und dann kommt der Rest natürlich von alleine. Den Punkt haben wir hier einfach noch nicht erreicht. Wenn wir den mal erreicht haben, wenn Videoübertragung mit hoher Bandbreite, wenn Gaming die Latenzen braucht, die nur auf Glasfaser gehen und, dann fordert der Anwender das auch und dann will der Anwender die Dienste auch haben. Momentan sind wir da in Deutschland noch nicht, sodass viele Ausbauer ein bisschen frustriert sind. Ja, die legen dann ein Glasfasernetz irgendwo Greenfield in einen Ort rein und dann kriegen sie nur 25-30% Leute, die das dann auch haben wollen, obwohl es der einzige vernünftige Highspeed-Anschluss ist, den es dann gibt. Und solange das nicht überwunden wird, haben wir ein Problem. Also es sind schon zwei Seiten. Es ist nicht nur der Ausbau, es ist tatsächlich die Nachfrage, die ein Problem hat. Das löst sich aber meiner Meinung nach von ganz alleine. Hat sich in allen anderen Gesellschaften, wo das ausgebaut wurde, auch von alleine gelöst, wenn erstmal so eine gewisse magische Quelle überschritten ist, klappt das dann.
Also wir müssen alle auch Glasfaser wollen, ihr Lieben da draußen. Ja, insofern fordert das ein. Ja, Street 8K, macht doch mal was mit der Bandbreite. Spaß beiseite, kommen wir zu einem wichtigen Thema, was wir bei digitalen Themen nie außer Acht lassen dürfen. Das ist das Thema Sicherheit und auch Resilienz, weil da liegt ja nicht nur eine Glasfaser im Boden. Die Glasfasern selber sind mit Geräten angeschlossen. Diese Geräte laufen mit einer Software und damit ist auch nie völlig ausgeschlossen, dass sowas ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Wie können wir damit umgehen und wie kriegen wir unsere digitale Infrastruktur, die schöne neue, aus Glasfaser so resilient und sicher wie möglich?
Ja gut, resilient ist nochmal ein anderes Thema, ja, weil da geht es ja so ein bisschen um die Frage, wie ist man auch gegen Katastrophen geschützt, wie funktioniert das Ganze? Da ist Glasfaser etwas einfacher als die Kupferinfrastrukturen, weil es weniger Energie braucht und man das jetzt in der Planung auch schon berücksichtigt. Aber die Frage, wie kriegt man es sicher, also in Form von Cyberresilienz? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da hat sich tatsächlich schon viel getan. Also die EU hat dort drei, gut für die Bevölkerung wirklich relevant sind, erstmal nur zwei Rechtsakte beschlossen. Und das eine ist die NIS2. Das ist ja schon sehr, sehr viel jetzt drüber gesagt worden. Auch das verpflichtet im Prinzip die Unternehmen, also auch die Telekommunikationsunternehmen, sich selber sicher aufzustellen, dafür zu sorgen, dass im Prinzip niemand dort eindringen kann und damit natürlich dann auch indirekt die Kunden gefährdet. Und das andere ist der sogenannte Cyber Resilience Act. Der ist jetzt ganz neu, ist aber auch beschlossen jetzt. Der sorgt tatsächlich dafür, dass Endgeräte sicher werden, dass also auch Hersteller sich drum kümmern müssen, dass Updates zur Verfügung gestellt werden, dass alle
Lücken sofort... Dass die smarte Glühbirne nicht wieder einen Cyberangriff startet, ja?
Richtig, ja, genau. Also das kommt jetzt alles. Also da hat die Politik schon reagiert. Da werden die Hersteller jetzt auch alle verpflichtet, da was zu tun. Aber natürlich muss auch jeder selber drauf achten. Also man kann sich nicht absolut zurücklehnen, so nach der Methode, ich habe jetzt meinen Führerschein, jetzt kann ich machen, was ich will. Also im Endeffekt muss natürlich jeder darauf achten, dass er selber auch so ein bisschen sich damit beschäftigt. Was gibt es denn an Angriffsmethoden? Wie funktioniert das? Und sich nicht von jeder Phishing-Attacke irgendwie überlisten lässt. Weil man muss das ganz klar sagen, auch die sichersten Geräte funktionieren natürlich nicht, wenn mit Administrationsrechten dann irgendwas installiert wird, was halt verseucht ist.
Und also zwei Tipps an der Stelle. Ja, erst denken, dann klicken, gerade in Mails, wo Links drin sind. Und ganz wichtig, auch so ein Cloud. Ja, wir sagen mal, ist die Cloud denn sicher? Das ist so eine User-Frage, die ich ganz oft höre. Ja, aber auch nur sicher wie mein Passwort für mein Login in der Cloud. Weil wenn das 1, 2, 3, 4 geheim ist, dann ist die Cloud nicht mehr so sicher.
Hast völlig recht. Die Nutzer müssen das auch leben irgendwo und müssen so gewisse Grundsicherheit. Also wie schütze ich mich im Cyberraum? Das muss man sich auch mal mit beschäftigen. Und kann ich davon ausgehen, dass das alles die Hersteller oder eben jetzt die Anbieter von Diensten irgendwie für einen übernehmen? Das funktioniert so nicht. Man muss sich also auch so verhalten, dass man eben nicht jeden irgendwie reinlässt.
Sagen wir es mal so, zu Hause lasst ihr die Tür ja auch nicht über Nacht offen stehen und genauso solltet ihr es im Netz eben auch nicht tun. Aber ich glaube, bei unserer Zielgruppe hier, lieber Klaus, beim Ohr am Netz, muss ich das nicht so deutlich sagen. Wobei, ich glaube, der ein oder andere fasst sich jetzt dann doch an die eigene Nase. Also, wenn wir Glasfaser wollen, müssen wir sagen, dass wir Glasfaser wollen und dann müssen wir hoffen, dass schnell die kritische Masse von mindestens 30% erreicht wird, dass die Dienste nachkommen, die Glasfaser auch wirklich brauchen, die man nicht, ich sag mal, noch irgendwie gekupfert, gekabelt oder gesatellitiert Workaround bekommt, dann geht's voran mit dem Glasfaserausbau hier in Deutschland. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Klaus. War mir eine Wonne und drücken wir die Daumen, dass wir bald alle mit Glasfaser und auch ich hier angeschlossen miteinander verbunden sind.
Ja, ich bin zuversichtlich. Danke.
Leistungsstarke Infrastrukturen und ihre Sicherheit sind auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland von zentraler Bedeutung. Natürlich, aber was braucht es, um ein Zukunftsnetz Deutschland zu gestalten? Wie lauten die Forderungen der Wirtschaft und wie arbeiten Wirtschaft, Politik hier vielleicht sogar zusammen? Darüber habe ich mit unserem nächsten Interviewgast gesprochen.
Im Gespräch.
Ingobert Veit ist Vice President und Head of Public Affairs and Communications bei Huawei Deutschland. Erst vor kurzem diskutierte er beim Eco Digital Lunch gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten zum Thema Netzausbau in Deutschland. Heute ist er hier bei uns zu Gast im Podcast Im Ohr am Netz, um mit uns über die Bedingungen am Digitalstandort Deutschland zu sprechen, und zwar aus Sicht der Wirtschaft. Wunderschönen guten Tag, Herr Veit, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, hallo, Herr Oswald. Freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Herr Veit, wie steht Deutschland als Digitalstandort im internationalen Vergleich bei Infrastruktur, KI und Innovationsfähigkeit da aktuell?
Ja, also ich würde sagen, wenn wir die deutsche Situation uns anschauen, wenn wir mal mit dem Thema Mobilfunk anfangen, was ja ein sehr präsentes und wichtiges Thema ist, dann haben wir hier gute Fortschritte gemacht. Das Ministerium, das BMDV, was selbst dafür zuständig ist, betont die aktuellen Zahlen. Wir haben hier 93% Abdeckung mit 5G in Deutschland. Das ist ein sehr guter Wert. Wir sind bei rund 97% bei 4G. Und wenn man sich anguckt, wie die Werte vor etlichen Jahren waren, dann ist das eine sehr gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt mal in einem internationalen Benchmark sieht, würde ich sagen, sind die Zahlen nicht so berauschend. Also ein ganz globales Bild. Wir schauen uns diese Zahlen immer sehr genau an. Dann, wenn man das zum Beispiel jetzt mit der Region Asien vergleicht, also in Südkorea stehen im Verhältnis 1:3 mehr 5G-Basisstationen als in Deutschland. Und das sind natürlich jetzt absolute Zahlen. Und jedes Land hat eine andere topologische und auch regulatorische Grundvoraussetzung als in Deutschland. Aber wenn man das als Megatrend sich anguckt, ist da schon noch diverse Luft nach oben. Und von daher sehe ich da schon jetzt noch Handlungsbedarf, um weiter voranzukommen. Und gerade wenn man jetzt das Thema Mobilfunk nimmt, und ich glaube, das kann jeder auch in seinen einzelnen persönlichen Erfahrungen nachvollziehen, müssen wir an das Thema Bahnstrecken ran. Das muss deutlich verbessert werden. Hier brauchen wir extra dedizierte Infrastruktur, die am Gleis zusätzlich aufgebaut wird, um hier das Mobilfunkerlebnis zu verbessern. Im Festnetz ist es so, dass wir da auch gut vorankommen im Glasfaserausbau. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Wir haben rund 30% Homes Passed in Deutschland. Ja. Dem stehen gegenüber 8 bis 10 Homes Activated. Und das ist also die Zahl, die eigentlich relevant ist, das ist die tatsächliche Glasfaser, die dann im Haus selbst ankommt. Ja. Und hier müsste dringend die Zahl nach oben skaliert werden, um dann auch international im Vergleich bestehen zu können.
Jetzt bleiben wir mal kurz bei dem internationalen Vergleich. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen. Es gibt topologische Hindernisse und regulatorische. Ich sag mal, topologisch ist, glaube ich, Deutschland gar nicht so kompliziert im internationalen Vergleich, aber regulatorisch ja schon, oder?
Ja, also wir haben in Deutschland seit vielen Jahren sehr bewusst den Weg des privatwirtschaftlichen Netzbaus eingeschlagen. Das heißt, es ist Aufgabe der Unternehmen, das sind bei uns die Mobilfunknetzbetreiber, die komplett hier die Investments verantworten und für den Aufbau der Infrastruktur verantwortlich sind. Jetzt gibt es allerdings Themen, da würde ich jetzt mal sagen, aus regulatorischer Sicht, man hier an seine Grenzen stößt. Und das ist genau beispielsweise das Bahnthema. Denn worum geht es? Die Kapazität, die wir heute vorfinden, wenn wir im ICE fahren und dann versuchen, mobil zu arbeiten oder auch zu telefonieren, wird alles abgedeckt und aufgefangen über das Public-Netz. Das heißt, das Netz, was ohnehin dort steht und geplant ist, ob mit oder ohne Zug. Und das nutzt der Zug. Jetzt haben wir aber immer mehr Züge mit immer mehr Leuten, die darin mobile Konnektivität nutzen. Ja? Und da kommen wir an ganz klare Kapazität-Limits. Und wie könnte man das beheben? Indem man zusätzliche Infrastruktur entlang der Bahntrassen aufbaut.
Oje, wer ist denn da zuständig, Herr Veit? Das wird ja schon schwierig, oder?
Genau, und das ist genau des Pudels Kern. Ist da jetzt der Netzbetreiber zuständig oder ist da die Bahn zuständig? Wenn wir jetzt mal in andere Länder gehen, zum Beispiel im asiatischen Raum, wo wir auch ganz gute Einblicke haben, da wird das oft dann auch staatlich übernommen. Ja? Aber es gibt sozusagen einen klaren regulatorischen und Finanzierungsprozess für diese dezidierte Infrastruktur. Wir haben jetzt gerade in Deutschland eine wichtige Vereinbarung, die wurde getroffen beim Digitalgipfel, wo Betreiber und Politik sozusagen eine Ankündigung, einen Pakt geschlossen haben, um hier voranzuschreiten. Das ist auch gut und richtig, aber da müssen wir jetzt wirklich in die Umsetzung. Aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten. Wir kommen immer wieder vor Situationen, so PAT-Situationen, wo die Regulatorik, sozusagen der reine Markt, an seine Grenzen stößt. Und die müssen wir überwinden. Entweder durch Kooperationen, die dann zwischen den Beteiligten geschlossen werden, oder die Alternative wäre, der Staat geht hart rein und übernimmt diese Aufgabe.
Ja, ich erinnere mich, es ist ewig lange her, auf einem der damaligen IT-Gipfel der Bundeskanzlerin, habe ich noch die Worte von Frau Merkel im Ohr, na, das muss der Markt regeln. Was wir jetzt haben, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Entscheidung, der Markt soll es regeln, also die Wirtschaft, aber die Regulatorien, die sind noch sehr, sehr, ich sag mal, politisch beziehungsweise umständlich, sodass man da oft gegen Mauern läuft, wo man dann einfach nicht weiter kann. Wäre es Ihnen denn lieber, der Staat würde da eingreifen, oder wäre Ihnen die liebste Lösung, wenn die sagen, jetzt lasst uns doch endlich mal machen, wir können es doch, wir haben es doch in anderen Ländern bewiesen?
Ja, also ich glaube, in Deutschland wäre jetzt nicht unbedingt der richtige Weg, da nach dem starken Staat zu rufen, der das übernimmt. Ja, aber in der Umsetzung, und da sind wir natürlich bei einem weiteren Thema, wir müssen also viel mehr Basisstationen ins Land bringen. Das ist sozusagen gut für die Abdeckung im Zug, aber auch wenn man sonst unterwegs ist, das ist sozusagen relativ klar. Da werden auch relativ hohe Anforderungen an die Betreiber gestellt, aber es muss natürlich auch im Rollout klappen. Und hier haben wir Hemmnisse. Zum einen dauern die Genehmigungsverfahren zu lange, sind zu kompliziert.
Ja.
Hier ist man dabei, Abhilfe zu schaffen, aber das ist immer noch nicht komplett abgeräumt, das Thema. Und jetzt ganz konkret gibt es ein Gesetz, was die Branche jetzt seit längerer Zeit umtreibt, das TK-NABEC. Da geht es um die Beschleunigung der Netzinfrastruktur im Ausbau. Da geht es um heiße Themen, ob es so zum Beispiel, ob der Mobilfunk ein überragendes öffentliches Interesse ist und damit sozusagen Vorrang hat und hier vorrangig in der prozessualen Behandlung steht. Und das hängt jetzt leider gerade im Parlament, kann ich verabschiedet werden, ob der aktuellen politischen Lage. Und das sind aber ganz wichtige Grundvoraussetzungen, die, wenn alle erfüllt wären, auf einen beschleunigten Netzausbau einzahlen würden, womit sich dann der staatliche Eingriff dann hier auch wieder ein Stück weit nicht erübrigen würde, aber in den Hintergrund rückt.
Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Das ist die Gegenwart und 5G ist Gegenwart. Die Zukunft ist 6G und ist deutlich hochfrequenter. Und wenn ich es also als technischer Laie verstanden habe, bedeutet das aber auch, wir brauchen noch deutlich mehr im Endeffekt Funkmasten, Antennen und Zugangspunkte. Was sind denn so die Entwicklungen, auf die Sie gerade schauen bei Huawei für die Zukunft? Also 6G wird eins der Themen sein, oder?
Genau. Also 6G wäre dann der nächste Mobilfunkstandard nach der 5G-Einführung. Wir haben immer einen ganz starken Fokus auf das Hier und Jetzt. Also wir glauben, 6G wird natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber von allem, von dem man ausgehen kann, ist, dass es wohl nicht vor 2030 kommt. Es gibt auch noch keinen gemeinsam verabschiedeten Standard. Das ist natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Es gibt Konzepte und Ideen. Was hingegen wir schon im Fokus haben und wo wir jetzt erstmal eine wichtige Weichenstellung sehen, ist, das nennen wir intern bei Huawei 5.5. Andere nennen das 5G Advanced und das ist sozusagen der Zwischenschritt zwischen 5G und 6G. Und da haben wir hier schon erste Rollouts in Europa. Wir waren die Ersten, die das in Helsinki installiert haben. Und das ist schon ein auch sehr potenter Mobilfunk-Zwischenstandard. Also hier reden wir dann darüber, dass Datenkapazitäten im Bereich von 10 Gig über die Luftschnittstelle möglich sind. Das ist natürlich immer noch ein sogenanntes Shared Medium.
Wenn 10 Leute da sind, sind es nur noch 1 Gig, ne?
Genau, aber das ist schon eine wesentliche Verbesserung. Was aber sehr interessant daran ist, da kommen neue Features und dann sind wir beim Thema Zukunft und wo geht ein bisschen die Reise hin? Also zum Beispiel ermöglicht dieser 5.5 Standard, der übrigens jetzt auch schon in 3GPP, das ist das etablierte Standardisierungsgremium, verabschiedet ist oder verabschiedet hat, ermöglicht sogenannte Sensing-Funktionen. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, das Netz kann hier Bereiche leisten wie ein Radar. Ja, also ein Radar sendet Funkwellen aus und wenn in der Umgebung Objekte erfasst werden, wird das wieder zurückgespielt. Und diese Funktion kann das Netz selber so leisten. Das heißt, Sie bekommen sehr gute Abbilder Ihrer Umgebung, dessen, was dort ist oder was da vielleicht nicht mehr ist und davor war. Also mal angenommen, ein Desaster-Szenario, es ist irgendetwas passiert, eine Katastrophe, ein Erdbeben, eine Überschwemmung etc., möglicherweise Infrastruktur beeinträchtigt, kaputt, kann das über diese Sensing-Funktionen des Netzes erfasst werden. Oder gerade beim Thema Verkehr, Verkehrsplanung, kann das eine sehr wichtige Rolle spielen. Und der Charme daran ist, Das ist quasi eine Sensorik, die so über das Netz immanent vorhanden ist und die nicht extra und dezidiert aufgebaut werden muss.
Ich bin total begeistert, weil ich habe von den Kollegen von der VDI gelernt, dass das 6G können wird. Und jetzt höre ich von Ihnen, dass es bei 5.5 oder 5G Advanced auch schon funktioniert. Es ist natürlich essentiell wichtig oder vereinfacht ungemein die nächsten Schritte in Sachen autonomes Fahren. Also wir sind jetzt bei L3, alles was danach kommt, da hilft es natürlich ungemein, wenn die Augen nicht mehr nur direkt am Auto kleben, sondern vielleicht im Netz drumherum sind, um es mal vereinfacht zu sagen. Jetzt muss ich mich aber erstmal entschuldigen, Herr Veit, weil ich sage immer Huawei und denke, hey, der Ostwald hat die coole Aussprache drauf, hat er sich irgendwann mal draufgebracht. Sie sagen jetzt, jetzt Huawei. Was ist denn nun die richtige Aussprache, damit ich das für die Zukunft richtig mitnehme?
Also die korrekte Aussprache, wenn ich es jetzt versuche, weil ich jetzt auch kein perfektes Chinesisch spreche, ist Huawei. Aber wenn man Huawei sagt, ist das auch okay. Und ich glaube, die meisten verstehen dann, wovon wir reden.
Okay, man hat ja als Moderator zumindest den Anspruch, die Namen richtig zu sagen. Also Huawei. Ich werde es weiterhin versuchen, aber jetzt sage ich den Namen gleich nochmal, dann lerne ich es besser. Aktuell, welche Rolle spielt denn Huawei bei der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur in Deutschland und wie arbeiten Sie mit der EU und Deutschland zusammen?
Ja, also was, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen ist, und das ist oft nicht so präsent in der Diskussion, wir sind seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt und arbeiten hier mit den führenden Netzbetreibern zusammen. Das heißt, wir sind der sogenannte Hardware-Lieferant für den Mobilfunk, aber auch für den Festnetzbereich. Das heißt, unsere Technologien kommen in den Netzen in Deutschland zum Einsatz und zwar nicht nur bei den großen Etablierten, das sind ja im Mobilfunk 3 bzw. 4, sondern auch bei den kleineren, zum Beispiel Stadtwerken oder lokalen Carrier nennen wir die. Und hier setzen wir unsere Technologie ein und das sind natürlich enge Partnerschaften und auch Kooperationen, wo konkret hier der Netzausbau vorangetrieben wird. Und wir haben uns ja in Deutschland jetzt unter der aktuellen Regierung eine Gigabit-Strategie gegeben, die bis 2030 relativ klare Ziele im 5G, aber auch im Glasfaserausbau verfolgt. Und gemeinsam in Partnerschaft mit unseren Kunden arbeiten wir an diesen Zielerreichungen. Hinzu kommen dann klassische, sage ich jetzt mal, Regulierungsthemen, wie sie in Deutschland üblich sind. Mobilfunkfrequenzen sind eine sehr wichtige Thematik. Hier ist beispielsweise als Behörde die Bundesnetzagentur zuständig. Wir stehen kurz wieder vor einer Vergabe. Hier gibt es sogenannte Konsultationsprozesse, wo man sich als Marktteilnehmer einbringen kann, was wir tun mit technologischer Expertise, um hier unsere Vorschläge und Einschätzungen zu liefern, wie man Deutschland weiter voranbringen kann. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Standardisierung. Hier gibt es einschlägige Gremien. Ich nannte schon die 3GPP. Das ist, wo sozusagen die Telekommunikationsleute zusammensitzen und sich auf einheitliche globale Standards einigen, die dann in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Und hinzu kommt eine Menge Gremien und Verbandsarbeit, was in Deutschland eine sehr wichtige Bedeutung hat. Den Digitalgipfel hatten wir schon angesprochen, aber natürlich auch Branchen wie jetzt der ECO. Wir sind ja heute hier quasi auch auf der Plattform des ECOs als wichtigen Internetverband, aber natürlich auch andere Verbände spielen hier eine große Rolle.
Herr Veit, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wir wollen ja alle vorankommen und in der Folge hier vom Ohr am Netz geht es ja auch um den Netzausbau, um Glasfaser, um Mobilfunk und darum, wie wir alle schneller werden und die Gigabit-Strategie umsetzen können. Aus Ihrer persönlichen Sicht, also aus der Sicht von Huawei, was würden Sie sich denn jetzt aktuell wünschen, damit es einfacher und schneller vorangeht? Wir haben schon gesagt, die Regulatorien sind schwierig in Deutschland, das haben wir ja an allen Stellen, da geht es nicht nur bei der Digitalisierung, da tun wir uns schwer. Ich vermute, ähnlich schwierig haben Sie es beim Netzausbau auch mit dem Föderalismus, der ist nun mal so, aber was würden Sie sich konkret wünschen, damit es einfacher und schneller geht?
Nee, ist wirklich ein wichtiges und auch eine sehr gute Frage. Also ganz übergeordnet würde ich sagen, machen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit und wir brauchen vor allem, würde ich auch sagen, mehr Pragmatismus. Ein Beispiel. Wir sprachen jetzt über den Glasfaserausbau, dass wir den brauchen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Da gibt es viele Anstrengungen. Da ist auch eine Menge Geld im Markt. Das ist alles gut. Jetzt sprach ich über die Zahlen. Diese Homes connected, ja, sind leider noch zu wenig im Vergleich zu den Homes activated, ja. Und warum ist das so? Weil die letzten Meter der Glasfaser beispielsweise, die jetzt in die Haushalte reinzubringen, ist sehr aufwendig in Deutschland. Warum? Weil wir haben eine Menge bestehender Infrastruktur, wir nennen das Legacy-Infrastruktur an Hausverkabelung, zum Beispiel alte Kupferleitungen. Und wir haben ein ganz großes Thema an Aufwand und Aufwand sind Kosten, dann diese Faser auch noch durch die Häuser, gerade bei Mehrfamilienhäusern, ein Riesenthema zu bringen. Und hier ein Beispiel oder ein Vorschlag, den wir als Huawei gerade versuchen zu etablieren. Wir haben eine tolle Technologie in diesem Bereich entwickelt. Das heißt FTTR, also Fiber to the Room. Das ist eine ganz dünne Glasfaser, hochflexibel, die Sie also ganz einfach verlegen können entlang der Sockelleiste, die aber die Kapazität von einer normalen Glasfaser hat. Und das könnte beispielsweise eingesetzt werden auf der Netzebene 4, dass man sagt, okay, die bestehende, die nicht ausreichende Kupferinfrastruktur bleibt einfach so stehen und wir ziehen diese Faser flexibel drüber mit relativ geringem Aufwand. Und auf diese Weise könnten wir diese Homes activated sozusagen beschleunigen, ohne den Hausbesitzern jetzt hohe Kosten zuzumuten, diese letzten Meilen oder diese letzten Meter der Glasfaser zu installieren.
Könnte man sogar selber machen. Ne? Ich klebe auf meine Sockelleisten Da klebe ich immer meine Cat6-Netzwerkkabel. Das sieht kacke aus, aber so eine dünne Glasfaser sieht ja keiner. Mit Heißkleber schnell gemacht, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und das ist der Ansatz, haben wir auch jetzt auf verschiedenen Konferenzen und Messen gezeigt. Und das wäre eine Maßnahme. Das ist natürlich, man muss noch viele andere Sachen machen, aber einfach mehr Pragmatismus und dann aber nicht komplizierte Regularien, warum das sozusagen nicht geht oder hier muss das beachtet werden etc. Es wird dann mit anderen Installationen gleichgenommen. Dieses Regelwerk wird dann herangezogen. Sicherheit, das ist natürlich Funktionalität, ist wichtig. Das muss auf Standards beruhen. Aber es muss einfach pragmatisch gemacht werden und so müssen wir Speed reinbekommen. Ja? Und Ähnliches gilt im Mobilfunkbereich. Hier müssen wir vielleicht auch akzeptieren, dass manche Bereiche schwer anzubinden sind. Hier kann man sagen, okay, wir machen vielleicht nicht die Anbindung des Mobilfunkstandortes mit Glasfaser, sondern wir machen das durch eine gute Richtfunktechnologie oder zum Beispiel auch dann einer energieautarken Versorgung über Photovoltaik, wo man also nicht eine dezidierte Stromleitung braucht, ganz in einem sehr schwer zugänglichen Raum, sondern macht das autark über ein kleines PV-System vor Ort, auch mit einem kleinen Energiespeicher und kann dann hier schnell einen Mobilfunkstandort aufbauen, der nicht an ein Public oder ein breites Glasfasernetz und entsprechende Energienetz angeschlossen werden muss. Und das sind viele kleine Schritte, um einfach mehr Pragmatismus in den Ausbau zu bekommen.
Großartig. Also einfach mal machen. So die Message von Ingobert Veit. Er ist Vice President und Head of Public Affairs and Communications bei Huawei Deutschland. Die Ideen sind da. Übrigens, das mit dieser hauchdünnen Glasfaser, das finde ich großartig. Da freue ich mich schon drauf. Mein Glasfaseranschluss hier in unserem eigenen Haus ist angeschlossen, aber nicht freigeschaltet. Sobald es am Start ist, freue ich mich sehr, wenn ich Glasfaser in alle Zimmer kriege, Herr Veit. Das zumindest nehme ich mit und freue mich. Vielen Dank für Ihre Zeit und toi, 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 dass es in Zukunft deutlich schneller geht hier in Deutschland, weil wir wollen ja vorne mitspielen, wenn es um Digitalisierung geht.
Absolut und herzlichen Dank für den Austausch heute.
Was den Netzausbau in Deutschland betrifft, lässt sich sagen, da muss noch einiges passieren und zwar schnell und gerne einfach mal machen lassen, weniger denken und reden, mehr machen. Das weiß auch die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Dr. Daniela Brönstrup. Erst kürzlich hat sie auf einer Eco-Veranstaltung zum Thema Netzausbau in Deutschland und zu der Rolle der Bundesnetzagentur gesagt, Glasfaserausbau muss sexy sein. Finde ich auch, dann geht es nämlich schneller voran, weil es hilft ja nichts, wenn wir ausbauen und nachher kein Nutzer das Ganze für sich bucht. Darüber hinaus sagte Brönstrup in ihrer Keynote, dass sie die Bundesnetzagentur als Ermöglichungsagentur sieht, das klingt schon mal positiv, die Deutschland ein ganzes Stück digitaler machen und den Netzausbau vorantreiben will. So müsse Deutschland zu einer Datengesellschaft werden. Das klingt erstmal gut und da denken wir doch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. In diesem Sinne drücken wir alle die Daumen, dass es vorangeht und vor allem drücken wir die Daumen, dass Sidonie ganz schnell wieder gesund wird. Von hier nochmal liebe Grüße und gute Besserung. Ihr alle bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.